Impact. Mensch, Potenzial, Technologie.
Mit über 35 Jahren kriminalistischer Erfahrung ist Chris Eckert eine anerkannte Kapazität in den Bereichen Industrie- und Wirtschaftsspionage, Informationssicherheit, Forensik, Unternehmensschutz, Profiling und Kriminalprävention. Als Chief Security Officer und Kriminalist berät er mit seinem Team Unternehmen umfassend zu Sicherheitsstrategien und effektiven Abwehrmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität, Cyberangriffe und Industriespionage. Sein Werdegang führte ihn von der Kantonspolizei Zürich, wo er als Ermittler und Fahndungschef tätig war, bis zur Bundeskriminalpolizei, wo er als Kommissariatsleiter im Bereich der organisierten Kriminalität wirkte. Seit über 15 Jahren setzt er diese wertvolle Erfahrung heute gezielt für Unternehmen ein, um Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und wirkungsvolle Schutzmaßnahmen zu implementieren. Neben seiner Tätigkeit, Organisationen zu schützen, engagiert sich Chris Eckert in der akademischen Lehre und Ausbildung. Er ist nämlich Dozent an führenden Bildungsinstituten in der Schweiz und Deutschland und leitet unter anderem den Studiengang CAS Business Protection an der HWZ. Seine Kompetenz, gepaart mit praxisnaher Erfahrung, macht ihn zu einem gefragten Experten für Unternehmen und staatlichen Institutionen, die Sicherheit als strategischen Erfolgsfaktor betrachten. Herzlich willkommen, Chris Eckert, beim Swiss Capricorn Podcast. Freut mich, dass du da bist heute.
Hallo Jakob, danke für die Einladung.
Chris, ich beginne mal meinen Podcast mit der Frage, wie bist du das erste Mal in deinem Leben in der digitalen Welt angekommen? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, das ist doch einige Jahre her. Natürlich in meiner Jugendzeit, wo die ersten Commodore-Computer aufgekommen sind, hat man es ein bisschen angefangen, sich damit zu befassen. Aber natürlich sind die Geräte damals für mich noch unerschwinglich gewesen. Und nachher erst bei der Polizei dann mehr mit Informatikmitteln zu tun gehabt.
Du bist ja auf Wirtschaftsspionage, Industriespionage, Wirtschaftskriminalität spezialisiert. Was sind denn die Gefahren für Unternehmen, vor allem in diesem Kontext von Industriespionage und Wirtschaftskriminalität? Kannst du da vielleicht noch mal ein paar Dinge dazu sagen?
Ja, ich möchte vielleicht vorausschicken, dass ich nicht Experte bin in Industrie- und Wirtschaftsspionage, sondern in der Abwehr und in der Bekämpfung von diesen beiden Sachen. Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. In der Tat, wir sind natürlich, oder die Unternehmen in der Schweiz, auch die Institutionen, sind heute mannigfaltigen Gefahren und Risiken ausgesetzt. Die sind nicht nur der Konkurrenz geschuldet oder ausgesetzt, einerseits von der Industrie her im Inland, sondern eben auch durch fremde Staaten, die versuchen, gewisse Assets, Wert, Unternehmenswert oder auch funktionierende gesellschaftliche und politische Strukturen zu übernehmen oder zu abkupfern im mildesten Fall. Das heisst, wir sind in der Schweiz ja in der ersten Welt Industriestaat und bei uns funktioniert sehr vieles sehr gut. Im Staat, in der Gesellschaft, in der Politik, aber natürlich auch in der Wirtschaft und Institutionen. Und das ist ein erstrebenswertes Ziel, beispielsweise für Schwellenstaaten oder auch Drittweltstaaten, um so ein Niveau möglichst mal können anstreben. Oder? Und da sind natürlich viele Güter, viel Know-how, das wir haben, produziert oder das man entwickelt hat, steht im Zeichen als Ziel zum Ergattern, auf Deutsch gesagt. Und das machen wir mit lauteren und unlauteren Methoden, mit kriminellen Aktivitäten, mit Spionageaktivitäten. Und da wird alles eingesetzt, was heute zur Verfügung steht, von Technik, Elektronik, IT selbstverständlich, immer mehr KI natürlich. Aber das Konventionelle ist gar nicht auf der Strecke geblieben, sondern nach wie vor die alten kriminellen und Spionagetätigkeiten, die sind nach wie vor und werden eingesetzt, gepaart mit der Technologie, die wir heute haben.
Das heißt also, andere Staaten, ja, die Schweiz weckt zum Beispiel Begehrlichkeiten, weil andere Staaten haben aus dem Grund dann auch ein Interesse, die Schweiz zu destabilisieren, politisch und ökonomisch. Ist das korrekt?
Das kann durchaus sein, ich muss aber nicht nur auf das reduzieren, sondern muss sich immer vorstellen, in der Pyramide von Maslow oder in der Bedürfnispyramide ist es ja so, dass man Grundbedürfnis hat, bis hin zu Oberstaben, wo wir uns befinden, dass man sich ja irgendwo muss damit beschäftigen muss, wie kann man seine Freizeit gestalten oder wie kann man sich weiterentwickeln etc. Aber es gibt ganz viele Staaten, die auch noch in den untersten Stufen von der Bedürfnispyramide sind, wo das Abdecken von der Gesellschaft mit Nahrung, mit einem Dach über dem Kopf, mit Entwicklung, gesellschaftlicher Entwicklung, noch in den Kinderschuhen steht. Oder? Und das könnte auch natürlich Ansinnen sein oder Mittel sein, dass man sagt, okay, wir holen uns Know-how, wir holen uns Entwicklungen, wir holen uns funktionierende Möglichkeiten in diesen Erstweltstaaten. Und das liegt dort mehr oder weniger brach, parat, quasi der Honig, der fließt. Mhm. Oder? Und das holt man dort ab. Also es sind nicht nur die ganz negativen Ziele, wo man sagt, okay, die gesellschaftliche Entwicklung passt uns nicht oder die ist vielleicht außerhalb von dem Block, wo sich jetzt ein fremder Staat befindet und das wollen wir destabilisieren. Natürlich muss man sicher zugeben, heutzutage mit den geopolitischen Verschiebungen, wo wir jetzt seit ein paar Jahren drin stecken, sichtbar, haben wir die jetzt vorhin schon gegeben, vielleicht nicht so sichtbar, da ist logisch, da gibt es auch Kräfte, die Gesellschaft wollen destabilisieren oder mindestens leicht verändern oder für die eigenen Interessen brauchen.
Könntest du mal so ein Beispiel nennen? Was heißt das, dieses Beeinflussen, vielleicht destabilisieren oder für die eigenen Interessen nutzen? Was wäre denn so nur ein Beispiel, ein konkreter Fall, wo jetzt ein anderer Staat versucht, den anderen Staaten zu beeinflussen?
Ja, ich glaube, es gibt natürlich viele Fälle, wo nicht in der Öffentlichkeit auch kommen, aber ich glaube, einer von den Fällen ist sicher die ganze Gaspipeline-Angelegenheit war, wo Russland viele Jahre Gasleitungen geleitet hat nach Deutschland, aber nicht nach Deutschland, funktionierende Leitungen. Und dann hat es Entwicklungen gegeben in der Geopolitik, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt muss man oder tut man Russland boykottieren und dort auch die Gaslieferungen mindestens beenden. Und das sind dann natürlich Sachen, wo nachher irgendwelche Anschläge passieren, oder, wo man bis heute nicht so genau weiß, mindestens offiziell nicht, wer das gemacht hat, um das ganz zu zerstören. Da muss man sagen, wahrscheinlich sind das so Einzeltaten dann, um definitiv zu sagen, jetzt haben wir den Cut vollzogen mit Russland, obwohl wir vielleicht Gas bräuchte, jetzt gerade in Deutschland dringend bräuchte, und das haben wir einfach nicht zur Verfügung. Und dort muss man es destabilisieren. Und da ist so die Frage, wo hört die Eskalationsstufe auf? Oder? Und wer hört auf? Oder wer tut sich wieder besinnen und sagt, okay, wir haben natürlich verschiedene Interessen, aber irgendwo auch ein gesellschaftliches Interesse, dass man wieder günstige Energie beschaffen, oder? Und muss vielleicht ein bisschen drüber schauen im Sinne eines Ganzen. Oder die aktuelle Diskussion mit den Zöllen, wo man gegenseitig auftreibt oder eben nicht auftreibt und sagt, okay, wir müssen vielleicht lieber mal einmal mehr verhandeln versuchen, bevor man da eskaliert und eskaliert.
Du berätst ja staatliche Institutionen, aber auch private Firmen. Wann wirst du denn genau engagiert? Wann kommt denn der Kunde? Mit was für einer Anfrage? Kannst du das mal beschreiben?
Meistens zu spät. Also bei 75% kommen die Kunden, wenn es schon passiert ist. Das heisst, der Schaden ist sichtbar. Und erst wenn der Schaden sichtbar worden ist und man merkt, oh, jetzt können wir vielleicht das nicht mehr selber lösen oder auch nicht mehr selber herausfinden, was jetzt da genau passiert ist. Und wir können auch nicht selber abschätzen, ob der Schaden schon begrenzt ist oder ob es noch weitergeht. Dann kommen wir meistens zu uns mit der Nachfrage und sagen, wir haben ein Problem. Können Sie mal kommen oder können Sie mal zuhören? Und das kann oftmals sehr anders herausgekommen, als es zuerst erfasst wird vom Kunden. Beispielsweise sagt, ja, wir brauchen eine Malware-Analyse, oder wir haben irgendwo einen Datenverlust. Und natürlich braucht es dann ein bisschen Zeit auch und Aufwand für uns, um herauszufinden, was es tatsächlich ist. Vielleicht endet es tatsächlich in einer kleinen Angelegenheit oder einer kleineren Angelegenheit, wo man es noch einigermaßen eingrenzen kann. Aber oftmals ist es mannigfaltiges Einwirken von verschiedenen Angriffsszenarien, um können, jetzt als Beispiel in einer Firma zu schaden. Das kann natürlich durchaus oft ein Cyberangriff sein im eigentlichen Sinn. Es ist aber heute so, dass sehr viele Angriffsphänomene miteinander wirken, um wirklich nachhaltig in einem Unternehmen zu schaden oder ein Unternehmen auch zu schädigen. Und das kann man nicht mehr einfach so sagen, es ist nur ein Angriff im Bereich von der Informations- und Kommunikationstechnologie, sondern es sind auch sehr viele andere Vorbereitungshandlungen beispielsweise gelaufen, um überhaupt einen gezielten Angriff zu machen. Es ist auch, wenn ich das vielleicht noch ausführen darf, so, dass wir... Heute bin ich nicht mehr fähig, zu sagen, das ist eindeutig ein Angriff im Bereich Industriespionage. Oder es ist jetzt ein eindeutiger Angriff Wirtschaftskriminalität rein. Aufgrund von der geopolitischen Verschiebungen und doch, also ich kann nicht mehr sagen, es gibt nur Gut und Böse. Oder? Das ist ja alles ein bisschen vermischt. Würde ich heute sagen, die grösseren Angriffe, das ist ein Gemisch von verschiedenen Angriffsformen im Bereich Spionage, im Bereich Sabotage, im Bereich Auskundschaft, im Bereich kriminelle Aktivitäten, wo alles zusammenwirkt. Sehr gut organisiert, sehr weitsichtig auch, wenn man das so darf sagen, gemacht, doch um sehr gezielt können vorzugehen, um das Ziel auch können zu erreichen.
Also du würdest sagen, die Grenzen haben sich da ein bisschen vermischt.
Auch. Absolut, absolut. Aber ich würde nicht sagen, ich bin vorsichtig, immer mit sagen, ja, nur die aus dem Teil von der Erde sind die Schlechten und die anderen sind die Guten. Ich glaube, da gibt es genügend Beispiele, dass es eben so auf beiden Seiten oder auf mehreren Seiten böse und gute gibt.
Ja, und vor allem ist es ja spannend, auch Schweiz als Wirtschaftsstandort ist ja extrem spannend, weil auch in diesen geopolitischen Konflikten ist ja auch die Frage, wie positioniert sich die Schweiz gerade in deinem Bereich, ist es ja auch dann auch sehr interessant.
Ja, ist tatsächlich so, dass wir natürlich auch merken, dass es verschiedene Akteure hat, die in die Schweiz kommen. Wir haben tatsächlich so Erfahrungen gemacht, oder? Wir sind interessant oder vielleicht noch interessanter geworden. Seit wir aber gewisse, sagen wir mal, Neutralitätsfaktoren ein bisschen auf die Seite gelegt haben und uns auch mit der EU zusammen den Sanktionen angeschlossen haben, ist tatsächlich so, dass wir auf die eine oder andere Seite natürlich mehr Bewegungen haben. Da. Also es ist Firmen, die beispielsweise jetzt nach wie vor mit russischen Mitarbeitern haben, oder, die stehen natürlich auch im Fokus beispielsweise vom Westen. Oder? Das merken, das war früher ein bisschen, sagen wir mal, neutral gewesen, oder? Und jetzt haben wir natürlich aber auch, das ist im Umstand geschuldet, dass natürlich die Schweiz relativ ein offenes Land ist, also ein sehr offenes Land mit der Personenfreizügigkeit und bei uns tummelt sich aller jeglicher Couleur, sagen wir es mal so.
Inwiefern hat sich denn die Cyberkriminalität verstärkt in den letzten Jahren? Wie hast du das denn beobachtet?
Wir sind weder verschont noch speziell angegriffen. Was ich beobachte, wobei das ist eine subjektive Beobachtung aufgrund von unseren Fällen, und die sind natürlich nicht repräsentativ, ist das, dass wir vielleicht jetzt nicht mehr so als geschützter Hafen angeschaut werden, egal von welcher Seite. Das heisst, einerseits haben wir natürlich in den letzten Jahren im Bankkundengeheimnis einige Abstriche gemacht, das kann man gut oder weniger gut finden.
Da werde ich auch gar keine Stelle beziehen dazu. Das ist von den Finanzen her ist die Schweiz wahrscheinlich nicht mehr der sichere Hafen, also wo man einfach Geldmittel, egal als Privat, als Unternehmen oder als Staat, tut anvertrauen. Und jetzt natürlich mit den Sanktionen auch, muss man schon sagen, die Schweiz wird nicht mehr als der neutrale Staat angeschaut, auch von den Firmen aus, oder? Wenn man etwas produziert und exportiert, ist nicht mehr der neutrale Staat, sondern wir haben uns entschieden, für einen Teil auch das zu übernehmen und vor allem Russland jetzt eben auch zu sanktionieren. Und da sind wir jetzt plötzlich so ein bisschen aussen vor. Das heisst, wir sind natürlich in ein, oder das Ziel von Cyberangriff ist grösser geworden, was in der Schweiz ist. Firmen, aber auch durch Institutionen. Mhm. Wir haben ein Beispiel, wo auch Firmen, wo staatliche Daten beispielsweise betreut haben oder gespeichert haben oder entwickelt haben, dass die angegriffen worden ist. Wahrscheinlich auch mit dem Ziel, weil wir halt nicht mehr so neutral sind.
Mhm. Interessant. Also das heißt, weil die Neutralität ein bisschen aufgegeben worden ist oder zumindest Kompromisse gemacht worden sind, ist man vermehrt Angriff oder Opfer solcher Angriffe auch geworden.
Ja, man muss sich vorstellen, wobei das ist jetzt eine Einschätzung, die ich persönlich teile. Oder? Finanzmetropole Schweiz, oder? Da hat man einfach sein Geld in die Schweiz gebracht, irgendwo auf eine Bank, auf ein Finanzinstitut, und da haben wir gewusst, das ist sicher. Oder? Und jetzt muss man sich vorstellen, okay, wenn praktisch von allen Ländern Geld in die Schweiz gebracht wird und da gehortet wird und das sicher verwaltet wird, dann hat ja eigentlich keine Seite das Interesse, irgendein Finanzinstitut anzugreifen, weil es könnte ja das eigene Geld betreffen, genau. Oder? Und jetzt haben wir das nicht mehr, oder? Jetzt sind wir irgendwo von einer Seite und da hat man natürlich nicht mehr verfolgt von der anderen Seite. Das heisst, jetzt haben wir keinen Hinderungsgrund mehr, um ein Finanzinstitut anzugreifen, sondern jetzt können wir sagen, okay, die vertreten die uns nicht mehr oder die tun uns sogar bekämpfen mit Sanktionen, also jetzt können wir die angreifen. Von dem her, vielleicht ist das eine Erklärung, ich weiss allerdings nicht, ob die wissenschaftlich gegründet ist.
Was können denn Unternehmen tun, um Präventivmaßnahmen zu ergreifen, dass sie sich schützen können? Gibt es da Methoden, Taktiken, Strategien?
Also ich glaube, wir werden schon mal froh oder glücklich, wenn sie überhaupt etwas würden machen. Wir sind leider immer noch in dieser Situation, das ist ein bisschen der Mensch auch, so wie wir im Westen oder vielleicht auch in der heutigen Gesellschaft denken, so, ich nenne das Management bei Kopf anschlagen. Also wir müssen wie die kleinen Kinder zuerst einmal auf die heiße Herdplatte langen, dass wir wissen oder dass wir glauben, wenn die Eltern sagen, du, das ist heiß, musst nicht anlangen. Und so ist es auch viele der Unternehmen, aber auch in den Institutionen, ich will das gar nicht rausnehmen, oder der Verwaltung, das hat man oft das Gefühl, mir kann ja nichts passieren oder ich bin zu wenig wichtig. Oder, nein, also unser Unternehmen ist schon sicher genug. Und der Glaube, der ist recht trügerisch. Jetzt auf deine Frage zurückzukommen, man muss so als erstes Pünktchen, wenn man so etwas machen möchte, um die Firma sicher machen oder mal einschätzen, wo man zuerst mal die Unternehmenswerte, oder wir nennen die auch die Kronjuwelen, definieren. An dem hapert es vielfach, auch bei grossen Unternehmen. Das heisst, ich muss einmal meine Assets, und zwar nicht nur das Geld, das auf dem Bankkonto ist, sondern die Unternehmenswerte definieren, das sind nicht 20, sondern es sind irgendwo zwischen 3 und 5 Stück, wo man sagt, okay, wir haben eine Entwicklung, wir haben Patent, wir haben spezielles Know-how, wir haben ganz viele wertvolle Mitarbeitende mit super spezialisierten Ausbildungen. Wir haben Lieferanten, die nicht auskommen dürfen. Oder wir haben natürlich Assets wie Geld oder was weiß ich, Wertgegenstände, die wir einfach schützen müssen. Wir müssen uns mal Gedanken machen, wie können wir die schützen und wie sind die angreifbar und wie sind die gefördert. Und wenn man das mal gemacht hat, am besten macht das die Geschäftsleitung mal in einer Sitzung, das machen eben auch nicht viele, dann kann man nachher sagen, okay, wie können wir die schützen und wie müssen wir die schützen. Und wenn wir das mal definiert haben, dann geht es darum, dass man die Mitarbeiter, und zwar alle, mitnimmt und einmal in Kenntnis setzt und sagt, hey, das sind unsere Unternehmenswerte, unsere Werte, die müssen wir
durch alle Böden durch schützen. Wenn wir die nämlich nicht schützen und leichtfertig preisgeben, dann können wir eigentlich damit rechnen, auch, dass irgendwann einmal bei einem Angriff alles den Bach runtergeht und wir die Firma auch nicht mehr weitergehen kann, also den Arbeitsplatz auch nicht mehr sichern können. Und das ist so eine relativ einfache Erklärung, wie man vorgeht. Und wir haben natürlich dann gewisse Produkte, wo wir auch eine sogenannte Analyse machen über die Unternehmenssicherheit. Da fangen wir genau eben so an mit grundsätzlichen Fragen, oder, wo wir dann mit Interview mit den Verantwortlichen versuchen herauszufinden, oder, was schützen sie schon, wissen sie überhaupt, was schützen, wo sind sie unterwegs, kennen sie ihre Konkurrenten beispielsweise, sind die Mitarbeiter informiert, hat man Sicherheitsdispositive, hat man beispielsweise ein Notfall- und Krisenmanagement, wenn irgendetwas passiert, hat man einen Notfallplan, ganz einfach gesagt. Weiss man überhaupt, was man für eine Strategie fährt? Wie geht man vor, beispielsweise, wenn man eine neue Firma dazu kaufen will? Tut man die überprüfen oder kauft man das einfach und hofft, dass alles gut ist? Das Gleiche mit dem Einstellen von neue Mitarbeitenden, glaubt man einfach, was im CV steht, oder macht man einen Background-Check? Das sind so Sachen, und all das vernetzt miteinander, natürlich gepaart auch mit der ganzen Cyber-Defense-Angelegenheit heute, die immer wichtiger wird. Das, wie gesagt, vernetzt miteinander betrachtet, das gibt eine Einschätzung, und dann kann man nachher sagen, okay, wir stehen die Firma. Sie haben das so eingeteilt, oder? Es gibt drei so Säulen, wo jede Firma, jede Institution draufsteht. Das ist einerseits Infrastruktur, der Mitte ist Mensch und Organisation und dann der ganze Cyberbereich, also Daten und Informationen. Und da gibt es ganz viele Angriffsvektoren, Angriffspunkte, und die kann man auseinanderstellen und sieht, okay, da sind wir geschützt, da sind wir gar nicht geschützt, oh, überhaupt nicht, da haben wir Nachholbedarf, und das gibt dann Analysen und von unserer Seite aus ganz viele Findings, aus die auch gut schon gelöst sind, wo man kann sagen, mal, Chapeau, tipptopp, und viele natürlich offene Punkte, offene Angriffsvektoren, wo man kann sagen, schaut, wenn da ein Angriff kommt, was wahrscheinlich könnte sein, in eurem Bereich, in eurer Branche, dann sind ihr da wahnsinnig verletzlich und ihr merkt es nicht einmal. Oder? Das ist, glaube ich, schon noch der Punkt oder auch der Unterschied zu früher. Man merkt es im Cyberbereich erst, wenn der Schaden da ist.
Das heißt also, ihr macht eine grundlegende Analyse erstmal, auch vielleicht so, hört sich nach so einem Bewusstseinswerden der Firma, wo sie eigentlich stehen. Hast du auch manchmal Fälle gehabt, wo die Firma gar nicht weiß, was die Unternehmenswerte eigentlich sind?
Ja, viel.
Gibt es öfter, als man denkt.
Ich staune auch größere Firmen, wo vielleicht in einer relativ grossen Arbeitgeber in der Schweiz war, und dann haben wir das Wort Kronjuwelen genommen und dann musste ich also erklären, was damit gemeint ist. Und ja, das ist also kräftig geschrieben worden, dass man das einmal machen sollte in der Geschäftsleitung. Also es war auch ein Teil von der Geschäftsleitung dabei gewesen.
Okay, also auch oft Lippenbekenntnisse manchmal ja auch. Also dass man sagt, man lebt diese Werte, obwohl man sie ja dann doch nicht lebt. Das habe ich auch schon erlebt.
Ja, also das merken wir oft, oder? Meistens haben Geschäftsleitung hat das Gefühl, ja, das haben wir alles im Griff. Und dann redet man aber ein bisschen zwei Stufen weiter und geht auch schauen. Das gehört dann eben auch zu dem Assessment, wenn jetzt da gesagt, man geht schauen, man läuft durch den Betrieb, durch, an dem Standort und sieht dann, okay, also das haben wir jetzt so betitelt, aber in Tat und Wahrheit sieht es dann ganz anders aus.
Redest du auch dann mit Mitarbeitern?
Ja, und
speziell,
okay. Ja.
Und dann kriegst du ja auch immer einen guten Einblick und eine Perspektive sozusagen. Stichwort Mitarbeiter. Mitarbeiter auch natürlich ein großes Risikopotenzial. Was sind denn die Herausforderungen bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern? Weil du hast ja selber auch rekrutiert, viel rekrutiert. Bei dir finde ich halt auch spannend, so der Kriminologe, gerade im Zusammenhang mit der Rekrutierung von Mitarbeitern. Kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen?
Das ist vielleicht nicht ganz repräsentativ, unser Unternehmen mit anderen Unternehmen. Das kann ja, glaube ich, jeder sagen. Oder? Das ist je nach Branche anders. Aber ich glaube, die heutige Herausforderung jetzt gerade bei uns ist einerseits, dass es
Mitarbeitende sind, die schon relativ breit ausgebildet sind. Wobei ich da nicht unbedingt jetzt Wert lege auf ganz viel Zeugnis oder Diplom, wo man gewisse Punkte dann kann aufzeigen kann, sondern mehr auch sieht man die Bereitschaft und den Willen, um sich auch außerhalb der eigentlichen bisherigen Tätigkeitsgebiet können, einzuleben oder einzuschaffen. Und das ist immer mehr erforderlich, oder? Dass man einfach nicht sagt, ja, ich kann das und werde jetzt eigentlich noch zu euch arbeiten kommen und das weitermachen. Das kann man schon machen, oder? Aber es braucht heute zwingend Bereitschaft, um links und rechts und oben und unten schauen und sagen, hey, das interessiert mich auch noch. Lass mich da mal mitschaffen. Oder? Und das ist schon eine Kunst, oder? Dass man dann auch Chancen gibt, um sich zu entwickeln. Und die Bereitschaft muss da sein. Es ist,
auf dem ganzen Markt jetzt, generell würdest du das sagen, oder jetzt nur auf euch bezogen, auf euer Unternehmen?
Also jetzt nur auf uns. Oder? Wir sind, wenn ich jetzt nur schon das Produkt, und ich gesagt habe, die Assessment oder die Analyse bringe, da muss man. Ja, natürlich, ist klar, ein Kriminalist, der zu uns kommt, der hat den ganzen Bereich von der Aufklärung bei einem Delikt oder bei einem Vorkommnis, das kann er, oder? Das ist klar. Jetzt kommt aber noch der ganze Cyberbereich dazu. Also müsste dort auch noch mindestens einen riesen Schritt bereit sein zu machen oder schon mitzubringen. Und jetzt kommt aber, gerade bei den Unternehmen, kommt das unternehmerische Denken, dass man auch weiss, okay, wie funktioniert der Prozess? Wie funktionieren Lieferketten beispielsweise? Wie funktioniert die Disposition? Wie funktioniert das Recruiting beispielsweise? Und das muss man können, sich erarbeiten, wenn man es noch nicht kann. Und sonst ist man eigentlich relativ eingleisig unterwegs. Und das ist bei uns eher problematisch, oder, heutzutage.
Also das unternehmerische Denken auch für Mitarbeiter, vernetztes Denken und sich auch schnell hineinarbeiten in andere Prozesse, neue Prozesse, das ist
absolut
wichtig,
ja. Da hat also auch bei uns jemand Chancen, der jetzt noch nicht in dieser Branche tätig ist, ausschließlich, aber bringt gewisse Skills mit und zeigt mal, das will ich. Und dann aber eine Bereitschaft ist, Weiterbildungen zu machen, oder sehr gezielt, und das unterstützen wir natürlich auch extrem.
Mhm. Also weniger so der Fachidiot oder totale Spezialist, sondern wirklich jemand, der übergreifend auch mit anpacken will. Mich würde mal interessieren noch aus deiner Profiling-Tätigkeit, aus der Kriminologie, was hast du denn mitgenommen, auch bei der Rekrutierung, für die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern? Wie habt ihr zum Beispiel Profiling früher gemacht? Oder wenn du jetzt Kriminelle oder potenzielle Kriminelle dann interviewt hast, wie bist du vorgegangen? Also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Körpersprache oder wenn jemand eine Aussage macht und du hast die hinterfragt, kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, also vielleicht muss man es ein bisschen unterscheiden von meiner früheren Tätigkeit als Kriminalpolizist, wo man wahrscheinlich mehrere hundert Einvernahmen gemacht hat mit teilweise Schwerkriminellen oder noch schlimmeren, wo man tatsächlich mit Einvernahmetaktik, Einvernahmetechnik hat auch ein Geständnis erwirken. Aber auch natürlich mit jeder Befragung hat man auch Körpersprache besser können lesen. Das ist auch sehr unterschiedlich. Je nach Ethnie, das muss man auch sagen, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Aber sind,
also es gibt verschiedene Körpersprachen bei verschiedenen...
Genau, gewisse Reaktionen bei speziellen Fragen oder Antworten, wo man gewissen Ethnien kann zuordnen, oder? Es braucht ein bisschen Erfahrung natürlich, dass kann man vielleicht schon auch sagen, dass das haben wir uns eigentlich nicht müssen aneignen, dass wir auch erfolgreich gewesen sind. Und das nutzen wir heute, also die Kriminalisten, die Ex-Polizisten sind, die bei uns sind, das nutzen wir natürlich im Bereich von der Ermittlung. Nicht nur bei der Wirtschaftskriminalität. Man muss sich vorstellen, wir sind oft auch draußen bei der möglichen Täterschaft oder im Umfeld von der möglichen Täterschaft oder der Verdächtigten, sagen wir es mal so. Sind am Ermittler draussen, dass man nicht alles vom Schreibtisch aus sind unterwegs. Und dort muss man vielleicht auch zwischen ihnen gewisse Begebenheiten zur Hand haben, wie man sich verhält, wenn man vielleicht gefragt wird, oder? Wenn man plötzlich auftritt auf einen Verdächtigen, was man dann sagt, oder nicht gerade ins Stottern kommt, sondern dass man irgendeine Legende parat hat, beispielsweise. Das nutzen wir selbstverständlich, unsere Erfahrung auch, um uns können in die Täterschaft hineinzudenken. Also man sich vorstellen, oder? Es stehen irgendwelche Delikte, interne Diebstähle beispielsweise, oder Wirtschaftsdelikte, oder vielleicht sogar Erpressungen. Dann tun wir uns, also wenn man erfolgreich sein will, muss man sich in die Täterschaft hineinversetzen. Das heisst, man muss sich immer vorstellen, wie tut sich jetzt der Täter verhalten, was macht er jetzt, was macht er als Nächstes. Wir können vorausdenken. Die Polizei sagt jeweils, oder die Polizeiführung sagt jeweils, vor der Lage sein. Oder? Das heisst, man muss immer so viele Schritte vorausdenken, dass man genau kann abschätzen kann, was macht jetzt der Täter als nächsten Schritt.
Mhm. Also in sich hineinversetzen, genau. In den Täter, genau. Hinein und dann die verschiedenen Optionen abwägen. Ganz
genau. Oder man muss sich vorstellen, oder ich sage jetzt zum Beispiel im Bereich Vermögenswertaufdeckung. Oder? Das haben wir relativ viele Fälle. Da wird Vermögenswert, wo irgendwelche Beschuldigte verstecken, das heisst umwandeln, die Häuser oder Fahrzeuge etc. irgendwo auf der Welt, dann sucht man das, kann es ermitteln. Oder? Und die wenden ja verschiedene Techniken und Taktiken an, um zu verschleiern, wo sie sich gerade aufhalten. Oder wo sie zum Beispiel eine Liegenschaft in Spanien sich angeeignet haben oder gekauft haben oder vielleicht über eine Mittelsperson überschrieben haben. Oder? Und das braucht ja ein bisschen kriminelle Energie. Oder? Da muss man sich das vorstellen, wie geht man vor, um die eigenen Spuren zu verschleiern. Oder? Und dort setzen wir natürlich an, oder? Bei dieser Vorstellungskraft. Oder das andere, was wir immer wieder brauchen, das sind Aufträge im Bereich Red Teaming. Das heisst, wir kommen den Auftrag beispielsweise von einer Geschäftsleitung über, um ein Sicherheitsdispositiv in der Firma zu testen. Das heisst, wir versuchen physisch in die Firma hineinzukommen, obwohl sie ein Sicherheitsdispositiv haben, obwohl man müsste beispielsweise an der Rezeption vorbeigehen und dann sich begleiten in der Firma. Dort haben wir unsere Tricks, die wir natürlich anwenden, wie Kriminelle das auch würden machen. Wir machen nichts kaputt, also wir wollen keine Gewalt anwenden, wir wollen einfach das Dispositiv und den Menschen austricksen. Das sind klare Aufträge, um noch feststellen, oder wie sicher ist unser Sicherheitskonzept oder wie gut ist der Sicherheitsdienst oder sind die Leute auch geschult, um feststellen oder jemanden ansprechen, was machen sie da. Und da wenden wir natürlich auch die gleichen Taktiken und Techniken an wie Kriminelle, um versuchen, irgendwo mit List und mit der Legende neu hinzukommen.
Mich interessiert nochmal die Interviewtechnik, wenn wir da nochmal ein bisschen eintauchen können. Wie würdest du zum Beispiel erkennen, ob jetzt jemand lügt oder die Wahrheit sagt? Zum Beispiel in seiner Aussage oder auch in der Körpersprache. Was sind denn so da auf Zeichen, auf die du achtest?
Ich glaube, man kann es nicht generell sagen. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn gewisse Experten behaupten, es gibt bestimmte Anzeichen körperlicher Natur, um zu sagen, jetzt lügt er oder jetzt sagt er die Wahrheit. Da bin ich immer so skeptisch, weil ich habe schon vieles erlebt, oder wir haben schon vieles erlebt, was sich dann nicht bestätigt hat. Also das klassische Schwitzen oder irgendwo, man schaut immer auf eine Seite auf, wenn man lügt oder ja, wenn man zuckt mit den Fingern, wäre ich vorsichtig. Das sage ich, glaube ich, typisch, das gibt es nicht. Es gibt sicher von der Erfahrung her, wenn man jemanden mehrfach oder länger befragt, dann hat er bei jeder Antwort eine Reaktion. Zeigt er gewisse Reaktionen, die immer wieder gleich sind. Oder? Und das kann sein, wenn es dort eine Abweichung gibt, dass man kann sagen, okay, möglicherweise ist das jetzt das Zeichen, dass er jetzt die Unwahrheit gesagt hat bei dieser Frage.
Wenn er abweicht
von einer Aussage. Ja, abweicht von einer, Regelmäßigkeit. Oder? Das würde ich jetzt vielleicht so können sagen, bin aber immer noch vorsichtig, um zu sagen, es ist eindeutig. Frage. Und das andere sind natürlich klar, sind Fragen, kann jemand schildern an dem Ort, wo er behauptet ist, wo er war, oder man kennt selber den Ort oder die Örtlichkeit und es wird falsch beschrieben und solche Sachen. Das versucht man natürlich dann schon so zu machen, oder hat gewisse Beweisstücke, wo man dann kann fragen, wo jetzt der Verdächtige nicht kann wissen oder nicht kann beschreiben. Oder?
Mhm. Ich würde mal gerne auch deine Perspektive hören von Unternehmen, wie die attraktiv bleiben können, auch für Kandidaten. Gerade ist es ein hart umkämpfter Kandidatenmarkt natürlich. Das heißt also, wie können Unternehmen zum Beispiel gute Kandidaten auch im Unternehmen halten? Was ist denn so deine Meinung dazu?
Ja, vielleicht gibt es so allgemeine Punkte, wo ich denke, werden immer wichtiger oder bleiben vielleicht wichtig. Und andere sind eher ein bisschen spezifisch. Aber die allgemeinen, heutzutage bin ich der Meinung, wenn man das kann, vom Unternehmen aus, zum möglichst grosse Flexibilität im Bereich vom Arbeitsort oder Einsatzort und im Bereich von der Arbeitszeiten anbieten, dann ist das, glaube ich, gerade so auch für Junge, also relativ Junge, so irgendwie wahrscheinlich ab 30, ist das extrem wichtig, weil es sind meistens irgendwo in einem Bereich, wo sie vielleicht langsam eine Familie haben. Oder auch, sagen wir mal, jetzt möchte ich mal hier leben, ein paar Jahre, und dann kann ich dort hineingehen. Und ich glaube, als kleines Unternehmen tut man gut daran, wenn man das kann, oder? Wenn man sagt, okay, es ist gar nicht so wichtig, eigentlich, woher dass du deine Arbeit erledigst. Du hast ein paar Fixpunkte, das sind Meetings beim Kunden, oder es sind Absprachen, die wir treffen, oder es sind bei uns jetzt auch gewisse Ermittlungen, die man vor Ort machen muss, oder Tätigkeiten, die man vor Ort machen muss. Dann musst du pünktlich dort und dort sein, oder halt vorher schon dort sein, und dann kannst du aber wieder gehen. Und dann gibt es aber einen grossen Teil von der Arbeit, die man kann erledigen kann, irgendwann und von irgendwo von der Welt aus. Oder? Und ich glaube, diese Freiheit ist etwas, denn etwas, was ich selber schon ausprobiert habe, Workation, also wo man sagt, okay, man geht jetzt mal in die Ferien, aber weiss, dass man gleich ein paar Stunden pro Tag sollte arbeiten, oder irgendwo in einem Projekt weitermachen. Und ich glaube, wenn man das fertig bringt und man seine Arbeit in dem Projekt kann abliefern in bester Güte, dann muss man das eigentlich ruhig halten. Und das ist etwas, wo ich schon versuche, ja, offen zu behalten für die Mitarbeiter. Man muss nicht vor Ort kommen, jeden Morgen um 8 Uhr im Büro sein und dann das erste Mal zusammen reden. Das ist, glaube ich, vorbei. Es ist sicher nicht allgemeingültig. Es gibt ganz viele Gründe, warum das Unternehmen vielleicht sagen, ich muss 3 Tage pro Woche minder ins Büro kommen.
Also Flexibilität vor allem von der Unternehmerseite, dass man da ein bisschen den Kandidaten noch einen Freiraum lässt, Eigenverantwortung.
Ja, und glaub mal, ein wichtiger Punkt ist natürlich, der Lohn ist sicher für viele auch wichtig, ist aber, wenn es gepaart ist mit spannender Arbeit, mit interessanter Arbeit, mit Entwicklungsmöglichkeiten, wenn der Wille da ist und Bereitschaft, das ist, glaube ich, auch etwas, wo man es kann attraktiv machen kann. Man sagt, du kannst dich entwickeln, du kannst sogar eigene Geschäftsfelder aufbauen, wenn das irgendwo reinpasst jetzt bei uns. Oder wenn du das siehst, dass man da etwas könnte machen, die Freiheit sicher lassen. Und Weiterbildung, die gezielte Weiterbildung, wenn man sieht, okay, da ist so das Potenzial rum, jetzt brauche ich gezielte Weiterbildung, dass man dann sagt, okay, das ist eine Investition, die tatsächlich auch im Unternehmen zugutekommt. Und dann dort gerade kann unbürokratisch sagen, komm, machen kannst du gehen.
Kann man sich dann auch so ein bisschen absetzen von den Großkonzernen, wenn man ein kleineres Unternehmen ist oder eine KMU, dass man so mehr Kandidaten dann auch eine Möglichkeit geben oder Entwicklungspotenzial geben kann, was sie vielleicht nicht unter Umständen nicht bekämen bei einem größeren Konzern?
Ja, ich glaube, es ist natürlich zweischneidig, die Sache. Oder? Man hat in größeren Firmen, Konzernen, hat man ganz viel, wie soll ich sagen, Total Compensation, oder? Wo man sagt, ja, ein Bonus kommt noch dazu und dann haben wir die Vergünstigung und kann auch das Krafttraining während dem Arbeiten und alles machen, oder ein Yoga während dem Arbeiten, das haben wir nicht, das ist klar. Das ist, bei uns kann man es anders machen, vielleicht mit spannender Arbeit kann man sich vielleicht abheben, oder? Aber so die, wie soll ich sagen, die ganz vielen Goodies, die man während der Arbeitszeit bei Grosskonzernen kann machen, das hat man nicht, das ist dann der Nachteil von einer kleinen Firma.
Ja. Was können denn Kandidaten tun, um fit für den Arbeitsmarkt zu bleiben, auch in diesem schnell veränderten Arbeitsmarkt?
Ich glaube, es ist sehr branchenabhängig. Wenn man die flexibel bleiben und auch sagt, ja, jetzt habe ich mal irgendwo richtig eingeschlagen, irgendwo mit 30 oder ein Studium gemacht oder eine Lehre gemacht, habe mich spezialisiert. Ich glaube, wichtig ist, wenn man das will, oder, dass man sagt, okay, ich werde flexibel bleiben, ich tue mich auch weiterbilden in den neuen Technologien. Oder? Heutzutage, es ist nicht einfach ein rotes Tuch, wie viele auch haben, die sagen, oh, das lange ich nicht an, weil da verstehe ich eh gar nichts. Das wird sich einmal noch nicht auszahlen, weil ich glaube, das geht immer mehr in eine Richtung, wo man mindestens muss dranbleiben. Also eben, ich meine, ich bin auch kein Spezialist im Sinn, dass ich sehr, sehr, sehr tiefe gesehen von der IT. Natürlich weiß ich wahrscheinlich ein bisschen mehr als der Durchschnittsbürger, aber und ich weiß vor allem, was man für wirklich kann erzielen oder eben nicht, wenn man es nicht macht. Ich glaube, das ist ein Bereich, wo man fit sein muss. Und Sprache. Sprache, und zwar nicht nur, also Englisch ist das Mindeste und das Ferienenglisch lange halt nicht. Also dort bin ich der Meinung, das ist, noch mehr, wir haben jetzt Fälle, wo praktisch nur Englisch geredet wird. Und da, also ich sage immer, verhandlungssicher ist so ein Begriff, oder? Bin ich auch nicht, aber einfach ein sehr gutes Englisch, dass man Sitzungen leiten, online Meetings leiten, da bin ich der Meinung, da kann man noch vieles machen. Natürlich, es braucht Fleiss und Wille, ein Wörtchen pauken, und am besten geht man mal in eine Sprachregion ein bisschen arbeiten oder länger sein, dann lernt man es am schnellsten. Aber das ist so ein Bereich, wo wir denken, da haben schon noch, das ist grosser Nachholbedarf.
Also offen sein für neue Technologien und Sprachen, Sprachfähigkeit. Ja. KI verändert ja die Welt. Welche Jobs deiner Meinung nach werden wegfallen, welche bleiben und welche werden neu geschaffen?
Ich habe schon in der Vergangenheit versucht, da eine gescheite Antwort zu kreieren, und ich kann sie wahrscheinlich nicht, weil ich bin vorsichtig, weil KI oder verändert einiges. Es wird auch oft schon angewendet, wo ich ein bisschen kritisch bin, weil ich grundsätzlich eher ein kritischer Denker bin, ist, dass man jetzt vieles auf KI münzt und findet, das ist so wie ein Allerheilmittel, das löst uns alle Probleme oder viele Probleme und müsst uns dann nicht mehr um das kümmern. Und das birgt gerade wieder ein Risiko, oder, wenn man einfach davon ausgeht, ja, das ist sicher, oder das sind irgendwelche Daten, die geprüft sind, oder sind Informationen, die irgendwo herkommen, und die sind ja wahrscheinlich schon gut. Und jetzt kann ich das verwenden, und das denkt für mich. Es hat zwei Punkte, oder? Ich glaube, KI verändert uns insofern, dass wir das Produkt vom KI sicher müsste anschauen und überprüfen, bevor man es dann verwendet oder anwendet tut. Das ist mal das eine, was ich jedem empfehle. Und das andere ist, dass man tatsächlich kritisch sich auch hinterfragt, wie funktioniert die ganze Sache. Oder? Das sind ja Datenbanken, die gefüttert werden mit ganz vielen Informationen. Und da hat niemand wie den Überblick, sind jetzt das Neuenglisch würde man sagen, oder Neudeutsch würde man sagen, Fake News, oder sind die Daten und Informationen überprüft? Und da muss ich einfach sagen, da ist man sehr, sehr unkritisch, und da kann mir niemand sagen, das sind Daten und Informationen, die geprüft sind, bevor man es kann in der KI abrufen oder für KI abrufen. Da mache ich ein bisschen Vorbehalt.
Chris, würdest du sagen, die Fähigkeit zum kritischen Denken wird in der Zukunft dann demnach abnehmen? Ist da eine Gefahr da?
Also die sehe ich jetzt schon.
Also jetzt schon?
Die sehe ich jetzt schon. Also nicht nur KI bezogen, sondern generell vielleicht auch eine Reizüberflutung mit täglichen x-fachen Meldungen, wo man einfach mal glaubt, es kommt irgendwo von einer Ecke, wo man glaubt. Und das ist, glaube ich, eines der grösseren Probleme, die wir haben, dass man einfach mal grundsätzlich glaubt und dann wird auch die Meinung gebildet, oder?
Also sehr, sage ich mal, einseitig dann teilweise auch der Information, die kommt, oder ist es nicht mehr aus einer unabhängigen Quelle, die Information, die kommt?
Man kann es ja fast nicht überprüfen, oder? Mhm. Ich bringe noch mal ein Beispiel. Man hört ja jetzt viel, oder, jetzt zu Amerika mit dem Trump und was der alles macht und sagt. Das ist ja gut und recht, und das lesen wir in der Zeitung oder hören es irgendwo in den Nachrichten. Wir müssen uns einfach bewusst sein. Ich bin auch immer wieder zu Amerikanern geschäftlich. Das ist dann jeweils ein bisschen anders, wenn man dort ist und das von den Amerikanern gehört, als das, was wir bei uns ein bisschen lesen. Oder? Und darum bin ich einfach, egal, was man jetzt denkt über die neuesten Entwicklungen oder nicht, da bin ich einfach, ich rate zur Vorsicht, dass man nicht immer alles glaubt, was jetzt, ich sage jetzt als Beispiel, der Trump gesagt hat oder gemacht hat. Meistens kennen wir ja die Vorgeschichte nicht, oder was alles dran war, dass so eine Äußerung dann irgendwo aufgenommen worden ist und bis sie dann bei uns kommt, ist dann vielleicht auch noch ein bisschen abgeändert worden.
Also egal, wo die Informationsquelle ist, vielleicht eher nochmal kritischer hinterfragen, wieso es zu der Information überhaupt gekommen ist, ja, bevor man alles religiös glaubt.
Ja, dann kommt dann noch etwas anderes dazu, wo man oft auch vergisst. Wir sind uns gewohnt, zu denken in unserer Mentalität. Und das ist immer gefährlich, oder? Wir haben dann, wenn wir Reaktionen oder Aussagen hören, tun wir das sofort eins zu eins übersetzen in unsere Mentalität. Und das ist nicht der Fall. Selbst jetzt in dem Beispiel zu Amerika, wo ja in den verschiedenen Staaten unterschiedliche Mentalitäten haben, oder? Das prallt auf uns und das ist unverständlich, vermeintlich von uns aus gesehen, oder? Teilweise. Aber aus deren Sicht ist es vielleicht ganz anders und verständlich, oder? Und wir tun es dann übersetzen mit unserer Mentalität und tun das gerade einstufen als möglich gefährlich oder völlig unglaubwürdig, und das ist ein bisschen das Risiko, wo wir drinnen stecken.
Also vorsichtig mit den Bewertungen sein, vor allem mit dem kulturellen Kontext, dass man nicht amerikanische Verhältnisse im europäischen Brille dann auch sieht.
Ja, also man kann auch China nehmen, oder genau. Ganz andere. Mhm.
Chris, ich würde gerne noch zu dir persönlich auch noch ein paar Fragen stellen, also auch so die Selbstreflexionsfragen. Was ist deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, in dem du besser bist als andere?
Ja, das ist schwierig, das würde ich jetzt nicht so, wo ich besser bin, nein, das will ich nicht so, sondern vielleicht einfach, wo ich völlig etwas anderes mache als arbeiten, obwohl ich sehr gerne arbeiten und eigentlich arbeiten ist für mich ein Hobby und nicht irgendwie ein Muss. Eins von diesen Sachen, die ich sehr, sehr gerne mache, ist Kochen. Völlig etwas anderes, auch ohne Rezept. Und das mache ich teilweise auch mit Kollegen.
Sehr schön, das ist doch ein schönes Hobby. Gibt es eine Persönlichkeit, eine Bekannte, die du besonders bewunderst oder mehrere und warum?
Ja, es gibt zwei, so, die rausstechen. Es gibt natürlich noch mehr, aber das eine ist die Aung San Suu Kyi von Myanmar. Ich kann mich erinnern, die ist mehr als 15 Jahre unter dem Militärkunde eingesperrt gewesen. Das ist die Widerstandskämpferin vom früheren Burma, also heutigen Myanmar. Und das ist so eine kleine, zierliche, schlanke Frau, und die hat über all die Jahre her hat die Widerstand geleistet vom Gefängnis aus, und nachher ist sie freigelassen worden und ist wieder in Hausarrest gekommen. Und dass man so gegen eine Militärjunta, Militärdiktatur so widerstandsfähig bleibt, das ist, muss ich sagen, das ist ein Vorbild, oder? Also einfach vom Widerstand her, trotz widrigsten Verhältnissen, die man uns gar nicht vorstellen kann. Und das andere ist der Oberste Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Das ist schon einige Jahre zurück. Das ist einer von denen, der das Attentat auf den Hitler gewagt hat, dort zumal nachher verschossen worden ist als Todesstrafe. Und wenn man die Geschichte ein bisschen verfolgt oder generell den Zweiten Weltkrieg verfolgt, unter welchen Umständen, dass man da den Widerstand versucht hat aufzubauen gegen so einen Diktator,
meine, das ist etwas Unvorstellbares, oder? Mit der damaligen Technologie, das muss man auch noch sagen, das ist ja nicht zu vergleichen wie heute. Und das sind so zwei Leuchten, oder, wo ich sage, wow, die haben wirklich ja, Eier in die Hose gehabt.
Absolut, absolut. Gibt es denn einen Satz, ein Motto oder ein Credo, welches, ja, von dem du dich leiten lässt oder was dich antreibt?
Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen beruflich Deformation professionell. Das ist so ein Spruch, ne? Prüfe alles, glaube wenig, denke selbst. Ich glaube, die letzten zwei Wörter wird immer zentraler heutzutage. Das errate ich wirklich jeder, denke selbst. Oder? Das ist etwas, was wichtiger wird. Selber denken und weiterdenken, das ist... Wichtig.
Ja, ist auch nicht selbstverständlich. So, als Abschlussfrage, Chris, würde ich dich gerne noch fragen, wie wird KI dein Leben in 2 Jahren verbessern?
Mein Privatleben weiß ich jetzt nicht so genau, was ich da überhaupt noch optimiert habe. Das ist noch ein anderer Punkt. Im Berufsleben kann ich mir vorstellen, dass gewisse Abläufe für uns intern noch könnten optimiert werden. Allerdings bin ich nicht so sicher, wenn man das alles austestet, ob es dann wirklich so effizient ist in der Austestphase. Aber da bin ich ein bisschen vorsichtig, um in Zukunft zu schauen. Mhm. Aber es kann schon sein, dass es da noch das eine oder andere gibt, wo uns unterstützt haben.
Chris Eckert, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir und deiner Firma weiterhin viel Erfolg und freue mich natürlich auf weiteren super Gespräche in der Zukunft.
Danke vielmals, Jakob. Das war's.